wird zu dem Verein noch einiges sagen. Bisschen ungewohnt, diese Halskette, aber nun ja. Ich möchte jetzt zu Beginn mal ein kleines Liedchen einspielen. Na, wenn es kommt.
Ein Klein, zwei Klein, drei Klein, vier Klein, fünf Klein, Nikolai. Sechs Klein, sieben Klein, acht Klein, neun Klein, zehn Klein, Nikolai. Zehn kleine Nikolai, die krochen mal auf die Scheun. Da ist das eine runtergefallen, da waren's nur noch neun. Ein Klein, zwei Klein, drei Klein, vier Klein, fünf.
Ja, so viel dazu. Das Lied Zehn kleine Nikolai ist sicher bekannt. Ob das Das Lied ist sicher bekannt. Meine Frage, ist dieses Lied rassistisch? Ja, eindeutig. Also ich denke, da sind wir uns einig. Eine andere Frage ist, ist es rassistisch, dieses Lied als Hörbeispiel für Rassismus einzuspielen? Also in rassismuskritischer Absicht. Und da fangen die Differenzen schon an. Also ich denke, es ist wichtig, auch rassistische Pöbeleien, auch rassistische Lieder und so weiter zitieren zu können. Aber aus Sicht der Critical Whiteness, um die es heute geht, ist selbst dieses Zitieren und das Abspielen solcher Hörbeispiele auch schon rassistisch. Wir haben seitens der Aktion Dritte Welt Saar diesbezüglich auch einschlägige Erfahrungen gemacht. Wir haben eine Flugschrift herausgebracht, Afrika ist schwarz, die liegt hier aus, die könnt ihr auch mitnehmen. Da geht es um Rassismus im Kinder- und Jugendbuch. In der ersten Auflage, die erste Auflage dieser Flugschrift, die sah so aus. Moment, jetzt. Also auch dieses Lied wieder zitiert. In Untertitel, also Zehn kleine Nägelein, Untertitel Afrika-Bilder und Rassismus im Kinderbuch. Es ist also eindeutig, dass also diese Überschrift in antirassistischer Absicht als Beispiel für Rassismus zitiert ist. Trotzdem ist es uns passiert, also wir haben auf den linken Literaturtagen, linken Buchtagen 2012 in Berlin diese Flugschrift ausgelegt, haben uns gewundert, dass die immer schnell vergriffen war, bis wir dann erfahren haben, dass jemand aus der Critical Whiteness-Fraktion die kurzerhand regelmäßig in den Müll entsorgt hat, mit der Begründung, diese Flugschrift, also dieses Zitat sei rassistisch. Diese Konfrontation war für uns Ausgangspunkt, uns näher mit Critical Whiteness zu befassen. Mein Vortrag ist auch kein wissenschaftlicher, akademischer Vortrag, sondern ein politischer. Meine Auseinandersetzung mit Critical Whiteness ist eine politische Auseinandersetzung. Wir wurden politisch wiederholt mit Critical Whiteness-Vertretern konfrontiert, wie im Zusammenhang mit dieser Flugschrift, dieses Erlebnis in Berlin. Das war der Beginn unserer Auseinandersetzung damit. Unsere Kritik bezieht sich nur zum Teil auf Critical Whiteness insgesamt. Sie bezieht sich vor allem auf bestimmte dogmatische, sektenartige Ausprägungen, die politisch wirksam wurden und politisch wirksam sind. Und kurz zu unserem Hintergrund, denn unsere Kernthemen der Aktion Dritte Welt Saar haben damit viel zu tun. Zunächst einmal, Aktion Dritte Welt Saar ist ein bisschen irreführend für manche. Wir sind eine allgemeinpolitische Organisation, handeln also eine ganze Reihe von politischen Themen ab. Wir haben unseren Sitz im Saarland, sind aber auch überregional. Das heißt, auch Menschen aus Göttingen können bei uns Mitglied werden. Also man sollte sich durch Aktion Dritte Welt Saar durch die Bezeichnung nicht irreführen lassen. Wir wurden im Saarland gegründet und haben dort unseren Sitz. Wir kämpfen für eine Welt frei von Armut, Existenznot und Unterdrückung. Für den gleichberechtigten Zugriff aller Menschen auf die materiellen und kulturellen Ressourcen einer Gesellschaft. Und wir haben kein Projekt in der dritten Welt. Wir maßen uns nicht an, andere über Tausende von Kilometern hinweg zu entwickeln. Unser Projektgebiet heißt Deutschland. was unser Themenspektrum angeht. Wir befassen uns mit Asylpolitik, mit Rassismus, Antisemitismus, Islamismus, Ökologie, Agrarpolitik, mit fairem Handel und mit Fußball. Wir haben den Saarländischen Flüchtlingsrat mitgegründet und sind dort im Vorstand vertreten. Also ein Schwerpunkt ist die Lobbyarbeit für Flüchtlinge. Wir sind in einer Reihe von auch überregionalen Bündnissen, zum Beispiel im Bündnis Meine Landwirtschaft, das ist ein Dachverband alternativer Bauernverbände, Naturschutzverbände, Dritte Weltorganisationen und so weiter. Dieser Dachverband veranstaltet jährlich in Berlin anlässlich der Grünen Woche eine Alternative, eine Gegendemonstration. Da sind wir jetzt, also wir haben Agrarindustrie satt, ist das Motto. Die findet auch jetzt übernächstes Wochenende wieder statt. Also dazu haben wir von diesem Bündnis, in dem wir mitarbeiten, hier auch die Demo-Flyer hier ausliegen. Also was hier überhaupt von Aktion Dritte Welt Saar liegt, könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Sind übrigens auch, ich sprach ja eben die Möglichkeit der Mitgliedschaft an. Mitgliedsformulare liegen hier auch aus. Mitgliedsbeitrag könnt ihr auch selber wählen, also kann sich jeder und jede leisten, Mitgliedschaft bei uns. Ist auch politisch sinnvoll. Ich habe von Fußball als von einem unserer Themen gesprochen. Wir sind Mitglied im Bündnis aktiver Fußballfans. Das ist ein Dachverband linker Fangruppen, der sich unter anderem mit Rassismus, Antisemitismus und Homophobie in der Fußballfanszene auseinandersetzt. Und jetzt noch was zum Thema Islamismus. Unter anderem geben wir im Abstand von einigen Wochen ein Newsletter heraus. Und diejenigen, die in unseren Newsletter Verteiler möchten, können sich gerne in diese Listen hier eintragen. Bitte dann die E-Mail-Adresse deutlich schreiben. Also ich bitte dann darum, die mal rundzugeben. Es geht hier einfach darum, dass diejenigen, die in den Newsletter-Verteiler möchten, sich da eintragen. Jetzt zum Ablauf der Veranstaltung. Also ich möchte zunächst einmal die Kernaussagen von Critical Whiteness-Adepten würdigen und kritisch bewerten. Dann die Frage stellen, wie originell ist das Ganze? Ich möchte dann von diesen Leuten daraus abgeleitete Forderungen vorstellen, diese kritisch beleuchten und dann auch die praktischen Konsequenzen an Beispielen zeigen. Dann die Frage, da können wir dann auch in die Diskussion einsteigen, wie ist damit umzugehen. Zunächst mal ein paar historische Schlaglichter und Anspruch der Critical Whiteness, der kritischen Weißseinsforschung, wie es auf Deutsch heißt. Also die Anfänge kann man datieren, Anfang der 1990er Jahre in den USA mit Toni Morrison, Bell Hooks unter anderem. Seit 2005 etwa wurde der Ansatz auch in Deutschland verbreitet, vor allem durch Noah Sow. Also Critical Whiteness beansprucht den Blick von den Objekten, von den von Rassismus Betroffenen zu den Subjekten, zu den Weißen zu lenken, also zu den Menschen, die rassistische Zuschreibungen vornehmen. Critical Whiteness geht davon aus, dass Weiße gegenüber Nicht-Weißen privilegiert sind. Sie können Dinge tun, die Nicht-Weiße nicht tun können oder nicht einfach so. Und was jetzt entscheidend ist, das gilt auch für antirassistische Weiße. Auch die sind privilegiert aus dieser Sicht heraus. Sie sind zum Beispiel privilegiert bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche und das ist ja tatsächlich so. Wichtig ist jetzt auch Menschen, die sich nicht als Rassisten oder die sich ausdrücklich als Antirassisten verstehen und die als solche aktiv sind, sind in rassistische Muster verstrickt, nach diesem sagen die Critical Whiteness-Leute. Diese Menschen, auch Antirassisten, sollen sich dies bewusst machen und ihre rassistischen Muster erkennen. Also ein Wichtigkeit, ein Lernprozess. Ich kann da, was das angeht, eine eigene Erfahrung schildern. Ich bin Krimi-Fan, also eine meiner Lieblingsautorinnen ist die Britin Minette Walters. Und da habe ich einen Roman mal gelesen, Der Außenseiter. Da geht es darum, dass ein junger Sozialwissenschaftler ein Buch schreibt über Justizirrtümer. Bei seinen Recherchen stößt er auch auf einen 20, 30 Jahre zurückliegenden Fall eines jungen, geistig behinderten Mannes, der wegen Mordes an seiner Großmutter verurteilt wurde. Dieser junge Mann hat sich dann im Gefängnis umgebracht. Er rollt den Fall wieder auf und gerät ins Visier der wirklichen Mörder. Das ist so der Plot im Grundsätzlichen. Nun hatte ich, als ich das Buch las, bei diesem jungen Sozialwissenschaftler automatisch das Bild eines Weißen im Blick. Im Laufe des Romans stellt sich aber dann raus, das ist ein Schwarzer, der selbst massiv rassistische Erfahrungen gemacht hat. Also der Titel Der Außenseiter bezieht sich nicht nur auf diesen geistig Behinderten, der zu Unrecht des Mordes verurteilt wurde, sondern auch auf diesen schwarzen Forscher. Und ich denke, diese Muster, die viele auch Antirassisten in sich drin haben, habe ich an mir dann selber bemerkt, als ich also einfach automatisch das Bild eines Weißen dann im Kopf hatte. Also ist es wichtig, da die eigenen rassistischen Muster oder zumindest Muster, die für Rassismus anschlussfähig sind, kritisch zu beleuchten. Allerdings ist dieses Postulat der kritischen Weißseinsforschung nicht originell. Es wird in der Regel als originell, als neu verkauft, ist aber uralt. Es ist auch, sind Sachen, die schon in der traditionellen, in der klassischen antirassistischen Bewegung postuliert worden, die dort betont worden. Ein wichtiges Beispiel ist Kurt Lewin, bekannter Sozialpsychologe, Begründer der Aktionsforschung, der Feldforschung, der also Wissenschaft mit politischer Aktivität verbunden hat, auch in der Bürgerrechtsbewegung der USA. Also er ist als deutscher Jude in die USA geflüchtet vor den Nationalsozialisten und hat dann Antidiskriminierungsarbeit mit Wissenschaft verbunden in den USA. Kurt Lewin schreibt 1946 in einem Aufsatz: In den letzten Jahren haben wir zu erkennen begonnen, dass die sogenannten Minderheitenprobleme in Wirklichkeit Probleme der Mehrheit sind. Dass das sogenannte Rassenproblem das Problem des Weißen, das sogenannte jüdische Problem das des Nichtjuden ist und so weiter. Dann schildert Kurt Lewin ein fiktives Beispiel. Ein amerikanischer Soldat aus den Südstaaten könnte, während er in England stationiert ist, einen schwarzen Soldaten mit einem weißen britischen Mädchen sehen. Er könnte alle Fakten kennen. Er könnte fest an die amerikanische Demokratie glauben und empfinden, dass er sich daran nicht stoßen sollte. Trotz seines besseren Selbst kann er dennoch außer sich sein. Also da schildert Kurt Lewin 1946 schon ein Beispiel von einem jungen Mann aus den US-Südstaaten, der in einem rassistischen Milieu aufgewachsen ist, der sich vom Rassismus distanziert hat, der Antirassist geworden ist und dann trotzdem angesichts eines schwarzen Soldaten mit seiner weißen Freundin Abscheu empfindet, obwohl er von seinem eigenen Anspruch diese Abscheu nicht empfinden durfte. Also das, was da passiert, also worauf Critical Whiteness hinweist, das hat Kurt Lewin schon 1946 beschrieben. Was ist das anderes als kritische Weißseinsforschung im Wortsinne? Könnte sogar wörtlich von kritischen Weisheitsforschern oder Forscherinnen stammen. Was aber interessant ist, im Wikipedia-Artikel über kritische Weisheitsforschung wird Lewin gar nicht erwähnt, nicht einmal als Vorläufer. Er wird weder im deutschen noch im englischen Wikipedia-Artikel erwähnt. Das ist schon bezeichnend. Die Aufsätze von Kurt Lewin, in denen er seinen Ansatz in diesem Sinne beschreibt, die sind unter anderem in einem Sammelband erschienen, die Lösung sozialer Konflikte. Sehr interessant, wenn auch dieser Band nur noch in Bibliotheken zu haben ist oder antiquarisch. Was jetzt interessant ist, wer auch das Vorwort zu diesem Band geschrieben hat, hat nämlich ein gewisser Max Horkheimer geschrieben. Ich nehme mal an, dass einige diesen Namen auch schon mal gehört haben. Also was man der kritischen Weisheitsforschung zugute halten muss, ist, dass sie eine erneute Sensibilisierung für diese Probleme anstrebt. Die Critical Whiteness-Leute sprechen ja von Privilegien. Sie sagen, und da wird es jetzt kritisch, Weißsein sei unsichtbar. Also wir sprechen von Farbenblindheit. Weißsein wird als selbstverständlich, als Norm angesehen, schwarz sein als Abweichung. Allerdings wird es da schon inkonsistent, denn wenn etwas unsichtbar ist, kann es keine sichtbare Abweichung geben. Zumindest in dem Moment, wo das bewusst wird, sind letztlich alle Farben sichtbar. Es gibt eine Gruppe, die nennt sich antikapitalistische, nicht weiße Gruppe im Aufbau, die in diesem Feld ziemlich lautstark auftritt. Diese Leute sagen, dass Menschen erst zu Nicht-Weißen gemacht werden von Weißen. Sie sagen, Weiße sind als Weiße privilegiert, Aber ich denke, hier wird der Privilegienbegriff überstrapaziert. Denn es ist keine Privilegierung an sich, sondern eher eine indirekte Privilegierung im Sinne, im negativen Sinne, in dem Sinne, dass Weiße vieles tun können, was in einer nicht-hierarchischen Gesellschaft normal wäre, was aber Nicht-Weiße nicht tun können. Also es ist eher eine Entrechtung von Nicht-Weißen als eine Privilegierung von Weißen. In der Tat müssen sich Weiße in der Regel keine Sorge machen um rassistisch motivierte Pöbeleien und Angriffe. Aber all das ist nicht Ausdruck eines Privilegs, sondern umgekehrt Ausdruck einer Entrechtung und Abwertung von Nicht-Weißen. Eine Critical Whiteness-Vertreterin, Peggy McIntosh, sagt dann als Beispiel für ein Privileg, also oder für Diskriminierung von, also als Beispiel im Gegensatz zum Privileg von Weißen, dass Nicht-Weiße nicht die Möglichkeit haben, sie sagt, dass Weiße die Möglichkeit haben, sich mit Menschen derselben Hautfarbe zu umgeben. Und ich denke, da wird es dann schon absurd. Als ein weiteres Beispiel bringt sie für diese Privilegierung der Weißen, dass Weiße die Möglichkeit haben, wenn sie sich verletzt haben, Heftpflaster ähnlich der eigenen Pigmentierung zu tragen. Ich denke, das jetzt als Beispiel für Rassismus zu nehmen, ist ebenfalls absurd, also weil es sich hier um ein Beispiel von weit verbreiteten gesellschaftlichen Mustern haben, also die gegenüber Minderheiten in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielen. Also als Beispiel, wobei es sich schon auch um Diskriminierungsformen handeln kann, ist zum Beispiel auch, wenn Schwarze halt nicht die Möglichkeit haben, Heftpflaster in der Pigmentierung ihrer Haut zu kaufen, dann sind sie in einer analogen Situation, wie zum Beispiel Linkshänder, die auch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel an Linkshänder-Gitarren zu kommen, sind in einer ähnlichen Situation wie Behinderte, für die es zu wenig barrierefreie Wohnungen gibt. Ich denke, das ist ein allgemeines gesellschaftliches Muster, das nicht spezifisch für Rassismus gilt und wo es halt wichtig ist, auch gegenzusteuern. Und ich denke mal, was dieses Heftpflasterbeispiel betrifft, tut sich ja da auch eine Marktlücke auf. Und ich denke, ich vermute mal, dass es inzwischen auch Heftpflaster gibt. Ich habe das nicht recherchiert in einer anderen als einer weißen Pigmentierung. Aber ich denke, das sind Probleme, die sich also auch in einem typisch marktwirtschaftlich-kapitalistischen Sinne leicht beheben lassen. Es ist also nicht spezifisch auf Nicht-Weiße bezogen, dem kann man leicht abhelfen, indem man gar nicht so unlukrativ dann entsprechende Produkte auf den Markt bringt, wenn es genug Abnehmer und Abnehmerinnen gibt. Gibt es inzwischen, ja, okay. Also ist das Argument hinfällig oder beziehungsweise es hat sich gezeigt, dass es ein Problem ist, das sich leicht handeln lässt. So, gut, dann weiß ich das beim nächsten Mal, wenn ich den Vortrag halte. Okay. Weiße sind halt nicht in der Situation von Nicht-Weißen in vielerlei Hinsicht. Aber strukturelle Benachteiligungen lassen sich halt nicht voluntaristisch abschaffen, ebenso wie Privilegien, sondern sie bleiben bestehen, auch wenn man sich ihrer bewusst ist. Also kann das Bewusstwerden ist einfach eine Voraussetzung für gesellschaftliche Veränderungen, aber entscheidend sind halt diese Veränderungen. Ich habe jetzt von Nicht-Weißen statt von Schwarzen gesprochen, weil natürlich Diskriminierung aufgrund nicht-weißer Hautfarbe nicht nur Schwarze betrifft. Deshalb ist der Begriff Person of Color oder Plural People of Color eingeführt worden, abgekürzt auch POC oder POC. Ich werde diesen Begriff erstmal ab und zu verwenden und später aber auch noch auf die Problematik dieses Begriffes eingehen. So neu ist der Begriff aber auch nicht. In der Form Colored People wurde er vor gut 100 Jahren auch schon von Liberalen gebraucht. Weißen werden also kollektiv Privilegien zugeschrieben, wo es in Wirklichkeit um die Entrechtung oder die Einschränkung der Rechte von POC geht. Hier werden dann also Weiße nicht mehr als Individuen gesehen und ergibt sich eine bedenkliche Nähe zu biologistischen und essentialistischen Zuschreibungen. Also diese Privilegien werden quasi als fest und unveränderbar angesehen. Die Anglistin Susan Arndt in Deutschland, also eine Vertreterin der Critical Whiteness, sagt, Weiße können nicht off-white gesetzt werden. Auch wer sich vom Rassismus gelöst hat oder glaubt, gelöst zu haben, bleibt weiß, bleibt in diesen Privilegien. Und ich denke, hier nimmt sie unabhängig von der individuellen Situation Menschen weißer Hautfarbe in Sippenhaftung. Eine andere Vertreterin, Mitja Sabine Lück vom Frauenhaus Hannover, zitiere ich mal, sie sagt, obwohl ich mich seit beinahe 20 Jahren gegen Rassismus engagiere und dies meine hauptberufliche Beschäftigung ist, könnte ich mich theoretisch jederzeit dazu entscheiden, dies sein zu lassen. So einfach ist es aber nicht. Man kann gewonnene Einsichten nicht willkürlich rückgängig machen. Man kann sich verstecken, aber man muss dann den Preis der Selbstverleugnung zahlen. Es führt zu einem Verlust der Selbstachtung. Es ist wie bei Schwulen. Die brauchen sich ja auch nicht zu outen, die können ihre Homosexualität verstecken. Auch manche People of Color können sich verstecken. Eine blonde, blauäugige, aus der Türkei stammende Migrantin zum Beispiel, die aus Sicht der Critical Whiteness ebenfalls ein Person of Color ist. Also wenn ich als weißer Antirassist meinen Antirassismus verleugne, geht das nur, indem ich meine Einsicht leugne. Es geht nur um den Preis der Selbstverleugnung. Ich verliere dann meine Selbstachtung. Was jetzt den Rassismus Begriff angeht, gibt es die Position, die wird unter anderem besonders explizit auch von Leuten aus dem Umfeld der Zeitschrift Bahamas vertreten, dass Rassismus heute keine relevante Rolle mehr spielt, dass es Rassismus heute so gut wie nicht mehr gibt, dass es ja wohl andere Formen der Diskriminierung gibt, aber keinen Rassismus. Ich denke, diese Position teile ich so nicht. Ich denke schon, dass der Rassismusbegriff inflationär heute verwendet wird. Ich zitiere in diesem Zusammenhang mal, was die klassische Rassismusdefinition betrifft, den französischen Rassismusforscher Albert Memmi, also einer der bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet. Er sagt, dass der Rassismus die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver biologischer Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers ist, mit der eine Aggression gerechtfertigt werden soll. Also er definiert hier Rassismus im klassischen biologistischen Sinne. Und ich denke, man sollte auch Rassismus, diesem Biologismus im eigentlichen Sinne vorbehalten, wo Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher biologischer Merkmale diskriminiert werden, dann ist es Rassismus. Anderes nicht, aber es gibt dem Rassismus ähnliche Muster. Kulturalistische Zuschreiben, wo kulturelle Merkmale quasi als unveränderlich den Menschen zugeordnet werden. Das ist dem Rassismus sehr ähnlich ein Begriff, den ich da vorziehen würde, wäre Quasi-Rassismus. Das also hat meines Erachtens den Vorteil, es steckt drin, dass es dem Rassismus sehr nahe ist, dass es aber kein Rassismus im biologischen, biologistischen Sinne ist. Der Rassismusbegriff wird inflationär in der Tat verwendet. Es wird dann zum Beispiel gesagt, dass es sei rassistisch gegen Araber zu sein. Hier werden aber verschiedene Formen der Ausgrenzung miteinander vermischt. Hier werden zum Beispiel Nationalismus und nationaler Chauvinismus mit Rassismus vermischt. Also schon Sachen, die ekelhaft sind, die aber kein Rassismus sind. Aber beides, Rassismus und Quasi-Rassismus, drücken sich halt in sozialen, strukturellen Benachteiligungen aus. Sie führen zu Pöbeleien und zu tätlichen Angriffen bis hin zu Morden. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Critical Whiteness ist, dass sich da so eine Art Sprachpolizei entwickelt hat. Ganz wichtig ist bei den Critical Whiteness-Leuten die Sprache, also Veränderung, die sich angeblich über Sprache verziehen kann. Es gibt Begriffe, die Menschen rassistisch diskriminieren. Im Mittelpunkt steht da der Begriff Neger, der eindeutig eine rassistische Diskriminierung ist und der in der Regel abwertend zur Bezeichnung von Schwarzen verwendet wird. Ich habe ja als Beispiel dieses Kinderlied eingespielt. Also das zu kritisieren ist richtig und notwendig, aber Critical Whiteness-Leute bleiben nicht dabei stehen. Sie wenden sich gegen jede Verwendung des Begriffes, gleich welchen Kontextes. Eben auch nicht als Zitat, das ist das Entscheidende. Wenn ich das Wort verwende, um auf rassistische Muster aufmerksam zu machen, wenn ich zum Beispiel das Lied als Hörbeispiel und zur Illustration rassistischer Sprache verwende, wenn ich es also in antirassistischer Absicht verwende, ist auch dies schon ein diskriminierender Sprachgebrauch aus Sicht der Critical Whiteness. Dasselbe gilt für Satire und Kabarett. Antirassistisches Kabarett, in dem das Wort Neger jetzt nochmal in Rassismus denunzierender Weise vorkommt, ist aus dieser Sicht selber rassistisch. Ein Kabarettist, der Rassisten parodiert, der sich über Rassisten lustig macht, ist aus dieser Sicht selber, verhält sich aus dieser Sicht selber rassistisch. Daher wird soll das Wort aus dieser Sicht nicht verwendet werden, auch nicht als Zitat, sondern es ist immer nur vom N-Wort die Rede. Das ist aber ein Taschenspielertrick, denn wenn ich von N-Wort spreche, wissen alle, was damit gemeint ist. Das Wort, das nicht ausgesprochen ist, schwingt im Hinterkopf mit. Es ist damit nichts gewonnen, man betrügt sich damit selbst. Wenn man auf das Zitieren rassistischer Begriffe und Aussprüche verzichtet, sind rassistische Muster eben nicht mehr benennbar. Antirassistische Arbeit wird mindestens erschwert. Es ist auch keine Wissenschaft möglich, da keine Quellen mehr angegeben werden können. Wenn man es konsequent zu Ende denkt, Wissenschaftler, antirassistische Wissenschaftler können auch nicht mehr zitieren. Die Critical Whiteness-Leute sagen ja selber, Worte sind Schall und Rauch, aber sind da nicht konsequent. Worte gewinnen ihre Bedeutung im Kontext. Die Verwendung zur Diskriminierung und die Verwendung als Zitat schaffen zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Es sind bei gleichem Klang zwei bedeutungsverschiedene Worte. Wenn ich mir einen zitierten Begriff, rassistischen Begriff, nicht zu eigen mache, ist meine Aussage auch nicht rassistisch. Rassistisch wird es in dem Moment, wo ich zustimmend zitiere. Aber dann wird ja wieder die Bedeutung verschoben in die andere Richtung. Ein durchgestrichenes Hakenkreuz, ihr kennt ja alle dieses antifaschistische Symbol, ist eben kein Hakenkreuz. Das wäre nämlich nach dieser Logik auch ein Nazi-Symbol. Auch das antifaschistische Symbol des durchgestrichenen Hakenkreuzes. Ich denke, Kontexte von Begriffen sind für die auch bei akustisch gleichen Begriffen sind ganz wichtig, und was die Erforschung von Dingen im Kontext angeht, ist für mich auch die gestalttheoretische Schule sehr wichtig. Da gehört der erwähnte Kurt Lewin dazu, da gehören also als Begründer Max Wertheimer zum Beispiel dazu oder Psychologen wie Karl Duncker. Also Namen, die man sich merken sollte, die deren Aufsätze dazu auch unbedingt lesenswert sind. Jetzt ein weiteres Zitat von einer Gruppe, die nennt sich der braune Mob. Noah Sau hat damit zu tun, mit dieser Gruppe. Zitat: Für die Wirksamkeit von Gewalt, auch einer Gewalt, die sprachlicher Natur ist, ist die Intention der Sender unmaßgeblich. Rassismus und seine sprachlichen Konstrukte entfalten ihre Wirkungsmacht bei jeder Verwendung rassistischer Vokabeln, vollständig unabhängig davon, ob die Autorenschaft damit angeblich Rassismus dekonstruieren oder satirisch sein wollte. Diese Formel, immer noch Zitat, diese Formel wird im Allgemeinen verstanden, sofern es sich um Beleidigungen von zum Beispiel Frauen oder Juden handelt. Diesbezüglich ist nicht denkbar, dass ein angeblich wohlmeinender Artikel zur Aufmerksamkeitsheischerei krasse Beleidigungen im Titel trägt. Und das ist mit Verlaub Unsinn. Natürlich ist, wenn ich eine Aussage mache, meine Absicht von Bedeutung. Das ist eine Gruppe um Noah Sau, die eine politische Gruppe, die zu diesem Critical Whiteness Spektrum gehört. Ja. Gut, natürlich, es ist entscheidend, was meine Absicht ist, ne, auch wenn ich jetzt Kabarett mache oder was zitiere. Und wenn ich einen rassistischen Begriff in antirassistischer Absicht zitiere, ist das natürlich nicht rassistisch, wenn es nicht in meiner Absicht, wenn meine Absicht eine andere ist. Es kann missverstanden werden. Missverständnisse sind im zwischenmenschlichen Kontakt immer möglich, aber Missverständnisse müssen dann eben aufgeklärt werden, wo sie entstehen. Oder man sollte auch darauf achten, dass sie gar nicht erst entstehen. In dieser Aussage des braunen Mob steckt letztlich auch drin, dass Schwarze oder das von Rassismus Betroffene ein antirassistisches Kabarett nicht kapieren können. Und das ist ja wiederum selber diskriminierend. Das folgt nämlich daraus. Das impliziert, die können das nicht verstehen. Nochmal ein Teil aus diesem Zitat. Diese Formel wird im Allgemeinen verstanden, sofern es sich um Beleidigungen von zum Beispiel Frauen oder Juden handelt. Diesbezüglich ist nicht denkbar, dass ein angeblich wohlmeinender Artikel zur Aufmerksamkeitsheischerei krasse Beleidigungen im Titel trägt. Das ist auch totaler Unsinn. Gerade was Antisemitismus betrifft, haben sich nicht zuletzt jüdische Kabarettisten immer wieder über Antisemiten lustig gemacht. Da war das ganz normal. Ich kann dazu auch ein Hörbeispiel mal einspielen. Ein altes Lied aus der Weimarer Zeit, einer neueren Interpretation von Katja Epstein. Müsste ich mal anspielen.
Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob du schwitzt, ob es schön ist, ob's bewölkt ist, ob es taut oder ob es gießt, ob es nieselt, ob es rieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld.
Ja, da haben wir es. Also das ist das, was es nach dem, was der braune Mob sagt, eigentlich gar nicht gibt. Ein Argument, das dann häufig kommt, ist, dass durch den Gebrauch auch als Zitat solcher Begriffe eine Retraumatisierung stattfindet, dass Menschen dann ihre Diskriminierungen und Traumatisierungen nochmal neu durchleben. Aber auch das ist ein Popanz, dann dürfte Antisemitismuskritik nicht mehr möglich sein. Dann dürften Hinweise auf die Verbrechen der Nazis nicht mehr möglich sein. Sie wären nämlich nach dieser Logik retraumatisierend. Es kann natürlich je nach Situation, können natürlich auch Diskussionen über Rassismus oder über Antisemitismus Erinnerungen wieder hervorholen. In bestimmten konkreten Situationen. Da ist dann natürlich die Frage, wie damit umgegangen wird. Wenn dieses Argument kommt, müsste man dann auch Leute fragen, die sich dadurch traumatisiert fühlen oder traumatisiert fühlen sollten nach dieser Logik, warum sie dann zu einer rassismuskritischen oder antisemitismuskritischen Veranstaltung überhaupt hingehen, wo sowas zu erwarten ist. Also es gibt also da so etwas wie eine Sprachpolizei, nicht um rassistische Begriffe sagbar zu machen, die dürfen nicht sagbar sein, sondern weil die Verwendung von Begriffen entkontextualisierend tabuisiert wird. Um das nochmal beispielhaft zu demonstrieren, die Aussage, du Neger, wird zu Recht geächtet, aber wenn ich einem Schwarzen erzähle, ein Rassist habe ihn als Neger bezeichnet, dann bin ich dann ist er aus Sicht der Critical Whiteness ebenfalls zu ächten. Die Diskussion um das N-Wort ist ziemlich auch im Zusammenhang von Kinderbüchern geführt worden. Aber die Kinderbücher, um die es da geht, die sind schon Jahrzehnte alt. Pippi Langstrumpf, Die kleine Hexe, Jim Knopf. Da ist dann die Frage, wie geht man damit um? Ist bei Neuauflagen, wird die Sprache geändert? Oder sollte man den Kindern, die diese Bücher lesen, mit ihnen drüber reden, ihnen den Kontext erklären. Aber jedenfalls sind das alles alte Bücher, es spielt in neueren Kinderbüchern keine Rolle mehr. Und geht auch an der Sache vorbei, sich auf diese Worte zu fixieren, weil rassistische Bilder werden gezeichnet, ganz ohne den Gebrauch dieser Worte. Das ist überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht nötig. Also sie spielen eine ganz andere Rolle bei der Erzeugung von rassistischen Vorstellungen eine Rolle. Das haben wir unter anderem dann auch in unserer Flugschrift über Rassismus im Kinder- und Jugendbuch analysiert. Susan Arndt, die Anglistin, die ich schon erwähnt habe, schlägt dann vor, von Wissenschaftlerinnen of Color statt von farbigen Wissenschaftlerinnen zu sprechen. Das sei ein Widerstandsbegriff gegen Farbige, was aber auch ein bisschen seltsam ist, denn Color bedeutet übersetzt Farbe. Jetzt noch ein paar Anmerkungen zu den praktischen Konsequenzen des Ganzen. Also die sind zum Teil sehr katastrophal. Geschildert habe ich es ja im Zusammenhang mit dem mit der Entsorgung unserer Flugschrift in Berlin. Ein anderes Beispiel, in 2012 gab es in Berlin die Ausstellung Tatort Stadion vom Bündnis aktiver Fußballfans über Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie im Fußball. Critical Whiteness-Leute haben dagegen protestiert und haben gesagt, die Schautafeln seien die Reproduktion weißer Vorherrschaft und Gewalt. Also Schautafeln, in denen Rassismus gezeigt wurde, auf einer antirassistischen Ausstellung wurden als rassistisch denunziert. People of Color wird dann eine Definitionsmacht zugeschrieben, was rassistisch ist und was nicht, unabhängig vom Inhalt der Aussagen. Wird dann zu einem Rassismus mit umgekehrtem Vorzeichen. People of Color haben dann per se recht, egal was für ein reaktionäres Zeug sie sagen. Ich denke auch, dass Rassismus gegen Weiße möglich ist, dass es da auch Stereotype gibt. Es gibt dafür auch Beispiele, nur hat Rassismus gegen Weiße halt, wirkt sich halt nicht so verhängnisvoll aus, weil diejenigen, die ihn äußern, halt nicht so eine Durchsetzungsmacht haben. Aber es gibt ihn schon. Ein Beispiel ist auch, ich meine, es gab auch in Südafrika, also auch zum Beispiel Rassismus von Schwarzen gegen Inder, gibt es Beispiele. Besonders drastisch hat sich das gezeigt auf dem No-Border-Camp, antirassistischem Flüchtlingssolidaritätscamp in Köln 2012. Da gab es dann solche Blüten, dass ein Stoppzeichen eingeführt wurde, das People of Color dann zeigen konnten, wenn Weiße gesprochen haben. Die unterbrochene Person durfte dann nicht weiterreden und die Person of Color, die dieses Stoppzeichen benutzt hat, musste nicht erklären, was ihn oder sie gestört hat. Als rassistisch galt es da auch, wenn People of Color zum Einhalten der Redezeit ermahnt wurden. Ich denke, da geht es auch um diese Argumente kommen dann oft von Weißen. Es sind dann nicht einmal Nicht-Weiße, sondern es sind Weiße, die dieser Ideologie anhängen, die so argumentieren. Das hat dann auch was von Selbstkasteiung, was man auch aus der politisch linken Szene, vor allem der maoistischen Szene der 70er Jahre, ist das bekannt, wo es dann sowas wie ein Proletkult, wo dann auch oft vor allem Studis dann Arbeiterpolitik gemacht haben und die Arbeiterklasse vergöttert haben. Also da gibt es schon dieser Identifikation mit bestimmten Gruppen durch Menschen, die diesen Gruppen gar nicht angehören. Also dafür gibt es einiges an verhängnisvollen historischen Präzedenzbeispielen. Als tabuisiert werden aber nicht nur rassistische Begriffe von Critical Whiteness-Leuten, auch die Begriffe Flüchtling oder antirassistisch sollen nicht verwendet werden. Flüchtling, dieser Begriff, gilt als verniedlichend. Es wird vorgeschlagen, stattdessen den Begriff Geflüchtete zu verwenden. Überhaupt gibt es in dieser Szene eine sehr eigenwillige Jargonbildung, einen Insider-Jargon, der mich doch stark an Sektensprache erinnert. Es ist dann zum Beispiel, also eine Vertreterin dieser Richtung, Iman Attia, sagt, das gebraucht diesen Begriff, es ist von Praxen die Rede, von Rassismen. Da werden also sehr, es gibt also sehr originelle Pluralbindungen, Der Plural von Praktik ist Praktiken und nicht Praxen. Es gibt zwar auch Praxen als Plural, aber damit sind Dienstleistungsinstitutionen wie zum Beispiel Arztpraxen gemeint. Also es wird ein Insider-Jargon gepflegt. Es gibt auch, im Grunde genommen, traditionell gibt es für den Begriff Rassismus auch keine Pluralbindung. Es gibt Formen von Rassismus, aber keine Rassismen. Das analog müsste man dann auch von Marxismen, von Sozialismen, von Faschismen, von Feminismen und so weiter reden. Da frage ich mich auch, wo haben diese Leute ihre Praktika gemacht? Es gab im No Border Camp, gab es dann auch einen Workshop der feministischen Migrantinnenberatungsstelle AGISRA, und der wurde auf Initiative von People of Color ganz ohne Begründung abgesetzt. Es waren dann auch nicht-weiße, die gemaßregelt wurden, die teilweise von Weißen gemaßregelt wurden. Rex Osa, ein Flüchtlingsaktivist aus Nigeria, der hat auf diesem No Border Camp 2012 von Opfern des Rassismus gesprochen, und er wurde dann belehrt, es müsse stattdessen negativ von Rassismus Betroffene heißen. Also faktisch, das hat sich besonders stark auf diesem No Border Camp gezeigt, wird oft antirassistische Arbeit und Solidaritätsarbeit für Flüchtlinge sabotiert durch die Critical Whiteness-Leute. Da zitiere ich mal als Atheist ausnahmsweise die Bibel: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht, wie sie sich selbst sehen, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, was sie tun und was sie sind. Weiße Vorherrschaft wird dann an der Hautfarbe festgemacht und nicht an den dieser Vorherrschaft zugrunde liegenden und an diese anknüpfenden Machtstrukturen. Die Frage ist, warum wurde dann in Köln, wenn das so vielen Leuten gestunken hat, der Einfluss dieser Leute zugelassen? Ich frage mich, warum hat man in Köln auf dem No Border Camp 2012 diesen Critical Whiteness-Vertretern überhaupt so viel Raum gegeben und ihnen die Möglichkeit gegeben, also ihre Macht auszuagieren. Gerade aus antirassistischer Perspektive ist es absurd, People of Color Definitionsmacht zuzuschreiben. Ursprünglich sollte ja auf der Blick auf das Weißsein eine Ergänzung sein. Aber es ist doch klar, dass auch People of Color in einer diskriminierenden Gesellschaft sozialisiert sind und die Unterdrückungsstrukturen häufig zunächst einmal ebenso verinnerlichen, wie die Weißen die Dominanzstrukturen verinnerlichen. Das ist auch ein Phänomen, das Kurt Lewin untersucht hat. Schwerpunktmäßig hat er es bei Juden untersucht, im Aufsatz zum jüdischen Selbsthass, dass also Unterdrückte sowas wie ein Selbsthass dann entwickeln und ebenfalls diese Unterdrückungsstrukturen reproduzieren. Also es gibt Rassismus unter Farbigen, es gibt Antisemitismus unter Juden, und warum das so ist, hat Kurt Lewin im lesenswerten Aufsatz untersucht. Und damit wird letztlich jede reaktionäre Position legitimiert. Die ist dann in Ordnung, wenn sie von einer Person of Color kommt. Ein Begriff, der dann noch eine Rolle spielt, ist Cultural Appropriation, kultureller Kannibalismus. Es wird dann auch nämlich auch kritisiert, dass Weiße Dreadlocks tragen oder dass Weiße die Kufia tragen, das Palästinensertuch. Das wird dann als kultureller Kannibalismus etikettiert. Es ist dann die Rede davon, das sei eine Aneignung der Symbole der radikalen Kämpfe der People of Color. Dabei gibt es, was die Dreadlocks angeht, am Rasta-Kult ganz andere Sachen zu kritisieren. Es gibt ganz andere Sachen dagegen einzuwenden, genauso wie beim Palästinensertuch, weil es das Symbol einer antisemitischen, gewaltsamen Bewegung gegen Israel, gegen die Juden ist. Aber das ist nicht der Grund, warum die Critical Whiteness-Leute Dreadlocks und das Palästinensertuch ablehnen, sondern weil sie den Weißen dann vorwerfen, sie würden quasi schmarotzen, indem sie sich die Symbole der Kämpfe der People of Color aneignen. Was zu Missverständnissen leicht führt, ist die Verwendung des Begriffs People of Color. Es ist, der Begriff legt ja nahe, dass er einfach auf die Hautfarbe bezogen ist, dass es der Menschen beschreibt, die keine weiße Hautfarbe haben. Aber das ist er nicht. People of Color ist de facto nicht auf rassistische Diskriminierung bezogen. People of Color, der Begriff, meint nämlich nicht nur Nicht-Weiße, sondern auch Menschen, die aufgrund kultureller Zuschreibung als wesenhaft anders dargestellt werden. People of Color sind aus Sicht von Critical Whiteness Leuten auch Muslime und Araber, auch dann, wenn es sich um Weiße handelt. Es liegt damit keine Rassismuskritik mehr vor, dass es sich um eine inflationäre Verwendung des Rassismusbegriffes handelt. Critical Whiteness-Leute stellen diese Selbstzuschreibungen etwa von Muslimen, die sich als People of Color definieren, nicht in Frage. Also auch eine, letztlich ist im Sinne dieser Definition eine blonde, blauäugige türkische Muslima eine Person of Color. Die bereits erwähnte antikapitalistische nicht-weiße Gruppe spricht von kapitalistischer weißer Herrschaft, als sei Kapitalismus etwas spezifisch Weißes. Dann stelle ich mir die Frage, was ist dann mit Japan, was ist mit der Volksrepublik China, was ist mit den schwarzen Bourgeoisien, die es gibt? Und noch ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist der unter dem Critical Whiteness-Spektrum sehr verbreitete Antisemitismus und die Islamapologie. Der Zionismus wird in großen Teilen dieser Szene als Ausdruck eines weißen israelischen Rassismus gesehen. Der Kampf gegen den Islamismus und gegen den palästinensischen Terror wird zur rassistischen Diskriminierung umgelogen. Eine Mainzer Gruppe aus diesem Spektrum, die nennt sich Critical Whiteness und Rassismus im Diskurs, verbreitet anti-israelische Propaganda, bezeichnet Israel als Apartheid-Staat. Und Muslime, wie bereits gesagt, werden dann unabhängig von der Hautfarbe als People of Color eingestuft. Islamisch-patriarchale Strukturen werden verteidigt. Wer das kritisiert, wird des antimuslimischen Rassismus geziehen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang, auch im Zusammenhang der Notwendigkeit von Islamkritik, daran, dass Karl Marx Religionskritik als Voraussetzung aller Kritik bezeichnet hat, dass also Religionskritik für eine emanzipatorische Bewegung eine zentrale Bedeutung hat. Ich habe jetzt verschiedene aggressive Interventionen ja angesprochen. Also noch ein Beispiel, also die Berliner Werkstatt der Kulturen hat 2009 das Zeigen diverser Schautafeln der Ausstellung Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg untersagt. Bei diesen Schautafeln in dieser Ausstellung ging es um die Kollaboration politischer Bewegungen aus der dritten Welt mit Nazi-Deutschland und den Achsenmächten. Insbesondere ging es dabei auch um die arabisch-islamische Kollaboration mit den Nationalsozialisten. Die Geschäftsführerin der Neuköllner Einrichtung, der Werkstatt der Kulturen, Philippa Ebene, hat sich gegen die Ausstellung gewandt, mit der Aussage, sie lehne sich an die koloniale Inszenierung, mit ihrer kolonialen Inszenierung an rassistische Völkerschauen und Kolonialfilme mit guten Eingeborenen und schlechten Eingeborenen an. Also letztlich mit so einem progressiv klingenden Jargon wird die Kollaboration mit dem Nationalsozialismus verharmlost und ihre Kritiker diffamiert. Die Ausstellung musste dann in die Uferhallen in Berlin-Gesundbrunnen verlegt werden. Es gab dazu von der Amadeo-Antonio-Stiftung eine Pressekonferenz, da war auch wieder die erwähnte Susan Arndt beteiligt. Sie hat dann bezogen auf diese Ausstellung gesagt, dass sie diese Ausstellung dazu diene, den Deutschen dazu diene, ihre eigene Schuld zu relativieren und durch Erwähnung der Zusammenarbeit El-Husseinis, also des Großmufti von Jerusalem, der bekannteste islamische Kollaborateur mit den Nationalsozialisten, dass also durch die Erwähnung dieser Zusammenarbeit die Deutschen sich selbst entlasten. Insofern, sagte sie, handele es sich bei der Ausstellungsabsage eben nicht um Zensur, sondern um Widerstand durch eine Woman of Color. So kann man es auch sehen. People of Color haben also, wenn man es zu Ende denkt, immer recht, egal was sie sagen. Es gibt Parallelen, auch wenn diese Leute sich das nicht eingestehen, zu ganz weit rechts stehenden Ideologien wie dem Ethnopluralismus. Islamkritik wird diffamiert, palästinensische Terroristen gehypt. Also es ist schon in manchen Ausprägungen wird es gruselig. Ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, also Critical Whiteness ist ein heterogenes Spektrum, es trifft nicht auf alle gleichermaßen zu, was ich gesagt habe, aber in bestimmten, besonders lautstark auftretenden Gruppen nimmt es schon beängstigende Ausmaße an.
Was ängstigt dich?
Ja, aber ich bin jetzt auch am Ende mit dem Vortrag. Also dann die Frage, also wie damit umgehen, die könnten wir dann in der Diskussion versuchen zu klären. Aber dann gleich zu der Frage. Nee. Bin jetzt auch mit dem Vortrag an sich fertig. Deswegen die Frage, was mich ängstigt. Ja, zum Beispiel, dass der Antisemitismus, dass hier Critical Whiteness, bestimmte Ausprägungen davon eine wesentliche Rolle dabei spielen, dass Antisemitismus wieder oder verstärkt salonfähig wird.